Energietage 365, der Podcast zu Energiewende und Klimaschutz.
Schönen guten Tag, wir treffen uns hier zur ersten Folge des Energietage-Podcasts. Ich freue mich sehr, dies gemeinsam mit Chris Seelos von Energate moderieren zu dürfen. Noch mehr freue ich mich natürlich auf unseren Gast, Silke Borgstedt vom Sinus-Institut, die, denke ich, sehr viel dazu beizutragen hat, die energiepolitische Diskussion um interessante Aspekte im Kommunikations- und im sozialwissenschaftlichen Bereich zu erweitern. Chris.
Jürgen, das ist das erste Mal, dass wir zwei beide zusammen einen Podcast machen und Silke Borgstedt ist heute unser Gast. Bevor wir unseren Gast richtig begrüßen, lass uns ganz kurz mal auf die Berliner Energietage eingehen. 3 Tage, volles Programm. Was passiert hier?
Es sind erstens mal nicht nur 3 Tage, wir haben schon 3 digitale Tage hinter uns. In den 3 Tagen treffen sich hier mehrere tausend Menschen zu 60 Veranstaltungen, um erstmal die quantitative Dimension ein bisschen deutlich zu machen. Wir haben unter den Veranstaltenden 3 Bundesministerien, Wirtschaftsministerium, Bauministerium, Umweltministerium. Wir haben unendlich viel Forschungseinrichtungen, wir haben Energieversorger, wir haben auch NGOs unter den Veranstaltenden, sodass wir ein sehr, sehr großes Meinungsspektrum abdecken. Und dieses Meinungsspektrum wird sich in den verschiedensten Themenfeldern artikulieren. Da gibt's interessante Verschiebungen. Klimaschutz ist zum Beispiel kein großes Thema mehr auf den Energietagen 26. Bauthemen sind auch sehr, sehr zurückgefahren zugunsten von Versorgungsthemen, also kommunale Wärmeplanung, Geothermie, Fernwärmeakzeptanz und weiteres. Wir haben aber natürlich oben drüber eine sehr starke Komponente der geostrategischen Fragestellung, also Krisen. Wie gehen wir mit der geostrategischen Krise in Deutschland um? Wie nutzen wir sie industriepolitisch vielleicht für positive Impulse und. So, das ist ein relativ breites Themenfeld.
Okay, das leitet doch schon perfekt über zu unserem Gast heute, nämlich Silke Borgstedt vom Sinus-Institut. Silke, du hast die Berliner Energietage eröffnet und das passt auch schon ganz gut zu dem, was Jürgen gerade zum Gesamtkonzept und der Idee der Berliner Energietage gesagt hat. Denn du beschäftigst dich mit Akzeptanzfragen der Klimapolitik, der Energiewende im Institut. Sag uns doch zum Anfang gerne mal ganz kurz, was ist das Sinus-Institut eigentlich?
Ja, wir sind ein Markt- und Sozialforschungsinstitut mit einer sehr breiten Themenpalette, weil wir eben grundsätzlich untersuchen, was Menschen bewegt und wie wir sie eben auch erreichen können für verschiedene Themen. Wir entwickeln ein Gesellschaftsmodell oder wir haben ein Gesellschaftsmodell entwickelt, das aber auch sich immer den aktuellen Veränderungen anpasst, also dass man zu jeder Zeit ein aktuelles Abbild der Gesellschaft beschreiben kann. Und das ist eben wichtig zum einen auch, um Weak Signals zu erkennen. Also wo haben wir erste Aspekte, die einfach auch aufzeigen, hier passiert Wandel. Und natürlich können wir auch rückwärts betrachtet sehen, okay, wie haben sich Gesellschaften verändert? Wie haben sich unsere Wertewelten, unsere Lebenswelten verändert?
Wir haben ja eine Phase hinter uns, in der Klimaschutz, Energiewende durchaus, zumindest macht es den Eindruck, große Unterstützung in der Bevölkerung erfahren. Und genau auf diesem Pfad sind wir heute gefühlt eher nicht mehr. Wie sehr spiegelt sich das in euren Untersuchungen?
Ja, ich glaube, das muss man schon ein bisschen differenziert betrachten, denn auf den ersten Blick sieht man das, wenn man zum Beispiel solche Themenrankings hat. Das wird ja immer sehr gerne gemacht. Das ist immer sehr beliebt, einfach zu sagen, welche Themen beschäftigen die Deutschen? Und dann hat man da oben Migration und globale Konflikte etc. Und dann kommt Nachhaltigkeit oder Umweltschutz oder eben Klimaschutz, wie von Jürgen angesprochen, in diesem Ranking irgendwie vor. Und da ist es in der Tat so, wenn man das in diesen Reihenfolgen betrachtet, was man immer sehr gerne macht, dann sieht man, dass Umweltschutz und Nachhaltigkeit nicht mehr auf den allerersten Rangplätzen sind. Und daraus wird häufig abgeleitet, es ist nicht mehr so wichtig. Und da muss man zweierlei beachten. Das eine ist, Wenn man diese Themen einzeln abfragt, dann haben wir keinen Rückgang in dem, was sozusagen diese übergeordnete Wichtigkeit angeht. Die Menschen sagen, es ist wichtig, sehr wichtig, aber es gibt im Moment Dinge, die brennen mir stärker unter den Nägeln. Das ist das eine. Und wir merken eine sehr starke Veränderung, dass bestimmte Begriffe, ja, abgenutzt ist immer ein bisschen ein komisches Wort, aber die sind irgendwie verbraucht, sodass sie auch eine bestimmte Reaktanz erzeugen. Wir hören sehr häufig, ich kann das Wort Nachhaltigkeit nicht mehr hören, ja, oder bestimmte Dinge sind in irgendwelchen kulturkämpferischen Diskursen gelandet und die Menschen haben Angst, sie zu benutzen, weil sie dann immer denken, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, dann bin ich links oder wenn ich das sage, bin ich rechts und so weiter. Da ist halt auch einfach eine Verunsicherung da. Was ich aber wirklich merke, ist, dass sich die Nachhaltigkeitsprinzipien, also um was es da gehen soll, sehr stark verselbstständigt haben, auch in Unternehmen gerade. Ne? Das kann sich niemand mehr erlauben, da sich nicht entsprechend zu positionieren. Aber ich würde auch mit Jürgen so ein bisschen noch zustimmen, nicht unbedingt Klimaschutz ist out, aber die Richtung, also dass es eben wichtig ist, nicht das Gefühl zu haben, ich mache das für was anderes, also für den Klimaschutz, sondern die Menschen haben sehr stark im Moment das Gefühl, was ich tue, tue ich für mich selbst, vielleicht noch ein bisschen für die Gesellschaft etc. Und dass eben diese ökonomischen Aspekte deutlich nach vorne gerückt sind, auch mit Blick auf Nachhaltigkeit. Die ökonomische Säule haben wir dort aber ja auch, ne? Und die könnte man ja eigentlich auch kommunikativ auch nochmal anders bespielen im Sinne von wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit braucht einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, weil sonst sind keine Ressourcen mehr da. Also im Sinne von, ich kann mir überlegen, ob ich 80% von 100 will oder 100% von 0.
Aber kann man aus dem, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen schlussfolgern, es gibt so Themenkonjunkturen, die sich durchschlagen in den einzelnen Milieus. Zu den Milieus müssen wir auch nochmal kommen. Und die werden dann teilweise auch drüber gelegt über, sagen wir mal, einen Bodensatz, eine Grund-DNA einer Gesellschaft, in der Klimaschutz zum Beispiel eigentlich einen relativ stabilen Stellenwert hat, oder erodiert das teilweise komplett?
Ja, es gibt starke Themenkonjunkturen. Wir haben das auch beim Thema Migration gesehen. Ja, wenn das dann auch medial stärker aufgegriffen wird, dann rückt das viel, viel stärker nach vorne, obwohl bei den Menschen selbst vielleicht andere Themen gerade drängender sind. Ja, die sagen irgendwie, ja, das ist ja das Thema, was man immer hört, aber bei mir hier geht es gerade um was ganz anderes. Ja, bei uns hier vor Ort geht es um Fachkräftemangel oder bei mir geht es hier gerade um Ärzteversorgung oder sowas. Ja, also die Menschen haben ureigene Themen und das, was in den Medien als Themen verhandelt wird, ist für viele weit weg. Und das finde ich interessant als Verhältnis. Ja, auch wenn man über Energiewende spricht, ist das etwas, was da irgendwo im Bundestag oder wie viele Menschen sagen, da irgendwo in Berlin stattfindet? Und warum ist das nicht etwas, wo alle irgendwie sagen, da gibt es vielleicht unterschiedliche Wege, aber das passiert auch woanders oder passiert auch im eigenen Leben.
Gibt es da eine stärkere Entwicklung in die Richtung, dass man mehr Distanz empfindet? Also ich denke auch an Stadt-Land-Konflikte bei der Energiewende. Das wird ja auch so teilweise ein bisschen als elitäres Elitenprojekt aus Berlin gesteuert wahrgenommen. Gibt es da Verstärkungstendenzen in die Abkopplung von einzelnen Lebenswelten, die ihr beobachtet?
Mhm. Ja, das merken wir schon, dass das häufig von den Themenwelten her so ein bisschen auseinanderdriftet. Es ist den Menschen ja bewusst, dass es jetzt nicht, dass man selber da überall irgendwie vorkommt. Ne? Das war auch zu Zeiten der Ampelkoalition, die haben viel gemacht, aber was war jetzt für mich dabei? Lastenrad kann ich hier eh nicht nutzen, Deutschland-Ticket auch nicht, mein Geschlecht weiß ich schon, Cannabis rauche ich jetzt auch nicht. Also für mich ist es eigentlich nichts dabei. Ich meine, so kann man jetzt nicht vielleicht mit Politik umgehen, aber dieses Gefühl ist sehr stark, da werden Themen verhandelt, die haben mit mir jetzt gar nicht so viel zu tun. Und das könnte man jetzt auch wieder sagen, oder? Sie sind so groß angesetzt, jetzt heißt es häufig. Oder was auffällt ist, dass viele Krisen, über die gesprochen wird, es ist den Menschen schon klar, dass das natürlich zentrale Themen sind, aber dass sie die gar nicht mehr als lösbare Probleme sehen können, sondern dass die primär nur als Kostenfaktoren für ihr eigenes Leben eingepreist werden. Also im Sinne von Ukraine, das ist alles ganz furchtbar und na klar, Solidarität und so weiter. Aber ehrlich gesagt, das Geld, was wir dann da ausgeben, das fehlt uns jetzt wieder. Und wenn wir da das nicht hinliefern, dann haben wir hier mehr Geld und dann können wir wieder mehr machen. Also es zieht sich sehr stark zu, auch in Milieus, die vorher weiter gedacht haben. Aber es sind ihnen zu viele Krisenschauplätze, sodass sie einfach sagen, wupp, jetzt muss ich gucken, was ist für mich drin.
Du sprichst die Milieus nochmal detailliert an. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Stück weit eine Besonderheit des Sinus-Instituts, dass ihr genau in bestimmte spezifische Milieus auch reinguckt. Kannst du das nochmal ganz kurz erläutern?
Ja, das kann ich gerne nochmal erläutern. Also wir arbeiten generell mit Segmentierungsansätzen. Segmentierung heißt eben Segmente bilden innerhalb einer Grundgesamtheit. Und jetzt hier zum Beispiel im Rahmen von in der Bevölkerung eines Landes oder im Vergleich mit anderen Ländern. Wir machen das ja auch nicht nur in Deutschland. Und das kann man auf vielfältige Art und Weise machen. Man kann ja auch Engagementtypen oder Energietypen zum Beispiel segmentieren. Und wir haben aber unter anderem auch einen Ansatz, der eben die Werte von Menschen als Grundlage dafür nimmt, wer so gerne mit wem was macht oder wer ähnlich denkt oder tickt. Und das sind sozusagen diese Milieus, Gruppen Gleichgesinnter, die sich innerhalb einer Gruppe ja maximal ähneln und nach außen hin maximal unterscheiden. Das heißt, ich kann in diesem Modell Marken verorten, Einstellungen zur Energiewende und so weiter. Dann denkt man immer erst, oh Gott, das ist jetzt so ein Schubladensystem. Ich teile die Gesellschaft in Schubladen, aber es ist eher ein Instrument, um Vielfalt sichtbar zu machen. Ja, denn viele denken, ich spreche doch eh alle an, ich mache das doch für alle, ja. Und wenn wir da mal so einen ganzen Tag so einen Kommunikationsworkshop machen oder Studien und so weiter, dann merken viele, wir haben uns die ganze Zeit nur in diesem Drittel der Bevölkerung aufgehalten und dachten, das ist mindestens mehr als die Hälfte. Das heißt, es macht überhaupt sichtbar, wie unterschiedlich bestimmte Gruppen denken.
Es gibt ja bestimmte Gruppen, die auch gar nicht in der Öffentlichkeit so sehr wahrnehmbar sind. Man hört die gar nicht. Andere dafür umso lauter. Zeigt sich in euren Untersuchungen, dass eine bestimmte Gruppe jetzt vielleicht gerade auch in der Zustimmung zu Klimapolitik, zur Energiewende besonders nachgelassen hat, dass es an einer bestimmten Stelle gekippt ist?
Ich würde eher sagen, es sind Gruppen, die skeptisch waren oder vielleicht auch noch sind und lauter geworden sind. Also es ist eher so, dass diejenigen, die sagen, ja okay, Energiewende, eigentlich ist das ja ganz sympathisch, wenn das so läuft, dass alle da gut mitkommen, da bestimmte Verteilungsgerechtigkeiten berücksichtigt werden und so weiter, ist das ja an sich eine gute Sache. Und dann ist es aber so gewesen, dass in der Mitte der Bevölkerung sehr stark der Eindruck kam, wir sollen jetzt hier irgendwie anfangen, wir sollen auf alles Mögliche verzichten, wir sollen investieren. Und die da oben, ich setze hier Anführungsstriche, die Hörerinnen und Hörer nicht sehen können, die da oben, die machen einfach so weiter, die predigen sozusagen weniger Autofahren und so weiter und die machen weiterhin ihre Flugreisen und leisten sich das so und kaufen ihre Bio-Lebensmittel, aber die ändern sich. Die kommen und sagen, ihr sollt das machen, aber die selber treten gar nicht zurück. Ja, es ging um diese Verteilungsgerechtigkeiten. Wer fängt an? Wer macht den ersten Schritt? Und natürlich, wenn dann eben, werden wir vielleicht noch drüber sprechen, Gebäudeenergiegesetz, das betrifft natürlich diejenigen, wo auch im Haus was zu tun ist. Und das sind dann häufig die älteren Häuser auf dem Land. Das heißt, der Handlungsdruck geht in Gruppen, die sagen, wir haben eigentlich weniger und ihr könnt da schön weitermachen. Das ist ein Wahnsinnskonfliktherd. Und deswegen würde ich eher sagen, und die Stimmen sind lauter geworden, und sagen, das wollen wir so nicht, fährt nicht jeder mit dem Traktor nach Berlin, aber so vom Gefühl her sind die Gruppen, nicht nur vom Gefühl, wir sehen, diese Gruppen sind lauter. Sie haben natürlich auch jetzt andere Kanäle. Deswegen übrigens auch Kritik an öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Hier, wir wollen selber senden. Vielleicht gucke ich doch mal, was bei TikTok dazu gibt und so weiter. Also da haben wir wirklich eine große Verschiebung auch.
Das Gebäudeenergiegesetz war ja gerade in der letzten Legislaturperiode ein Riesenstreitpunkt. Vorher war es womöglich auch so, dass die Energiewende eher etwas Theoretisches war. Man konnte fein zustimmen, weil es einen in der direkten Umsetzung selbst nicht betraf. Ist das genau der Kipppunkt möglicherweise auch gewesen, dass auf einmal die Energiewende bei mir vor der Tür stand, an die Tür geklopft hat und verlangt hat, mach jetzt mal?
Ja, das war wirklich ein interessantes Timing. Wir haben so circa einem Jahr vor dem Gebäudeenergiegesetz, das war in der Naturbewusstseinsstudie für das Bundesamt für Naturschutz 2021, da sind aber die Daten schon vorher erhoben, ne? Das heißt dann eben 2021, wenn das entsprechend rauskommt, beziehungsweise noch ein Jahr später. So, und da haben wir plötzlich einen Knick gesehen beim Thema Zustimmung zur Energiewende generell. Das war immer stetig wachsend, wie du eben schon angesprochen hast. Menschen fanden das im Wesentlichen vernünftig, da müssen wir hin. Das war auch nichts, was irgendwie wehtat. Nicht? Immer so ein bisschen kontinuierliche Ökostromzubuchungen oder man macht irgendwie, das löst sich so infrastrukturell und da wachsen wir irgendwie hinein. Und dann gab es diesen Knick und da zu dieser Zeit, dann eben 2021, wurde den Menschen immer stärker bewusst, jetzt rückt der Veränderungsdruck an uns heran. Ja, also das heißt, da wird jetzt was kommen. Ja, und da kommt vielleicht eine neue Regierung und die machen vielleicht mehr Tempo. Und das bedeutet aber auch, dass das an mich herantritt. Und vielleicht ist das gar nicht mehr so ein natürlich wachsendes Gebilde, sondern es privatisiert sich. Ich muss mich selber kümmern.
Ist das eigentlich eine grundsätzliche Hürde für die Akzeptanz von Energiewende? Oder ließen sich da Probleme mit einer sehr milieuspezifischen Kommunikation auffangen?
Also hier hätte man das auffangen können. Aber ich meine, da haben sich ja ganz viele, das ist auch immer ein bisschen gemein, wenn hinterher alle mal schlaumeiermäßig sagen, das ist aber kommunikativ, das war ja auch so nicht gewünscht und so auch nicht gedacht. Das ist ja nochmal ein anderes Thema.
Aber wir denken ja an die Zukunft.
Wir denken an die Zukunft, genau. Also von jetzt ausgehend könnte man sicherlich schon wieder einige Traps auftun. Also man sollte mal gucken, wie jetzt die Stimmungen sind. Das ist ja auch das Thema bei den ganzen Reformen gerade. Ja, das läuft ja auch nicht besser, ehrlich gesagt. Und es fehlen genau die gleichen Dinge, wie das bei diesem Thema auch ist, dass nicht so richtig ein klares Zielbild, ein Zeithorizont ist oder ein schönes, geschlossenes Gesamtkonzept. Ich weiß, das Thema ist komplex, aber die Menschen brauchen irgendwie das Gefühl, das machen wir jetzt, da gehen wir hin, in 5 Jahren stehen wir ungefähr da und es gibt jetzt diese 7 Maßnahmen, die dazu beitragen, die zahlen alle auf dieses Ziel ein, wo wir hinwollen und an den Einzelmaßnahmen können die Menschen erkennen, oh, das geht ja jedem ein bisschen an den Kragen, dann ist die Bereitschaft auch höher. Also dieses, ist es gerecht verteilt oder können sich welche da auschecken? So. Und das sind einfach Grundregeln von Kommunikation oder was gibt ein Gefühl von Reform, die man sich, glaube ich, genauer angucken müsste. Also das kann man auch ganz aktuell tun und dann für die Zukunft so angehen, klar.
Ja. Also hätte ich noch eine kleine Anschlussfrage. Du beschreibst es so bezogen auf die gesamte deutsche Gesellschaft. Wir haben ja jetzt viele Kommunikationsaufgaben, gerade zum Beispiel in der Wärmeplanung, die jetzt von der Bundesebene auf die kommunale Ebene runterrutschen. Eure Ansätze, das habe ich so verstanden, sind doch aber auch lokal einsetzbar, weil die Milieus ja überall vorhanden sind oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, und wir wissen auch, wo entsprechend. Also ich habe jetzt eben mit Milieus generell gesprochen, argumentiert, aber um die natürlich zu erreichen, haben wir auch, also zum einen mikrogeografische Übersetzung, also das heißt, jedes Gebäude in Deutschland hat, jedes Wohngebäude in Deutschland, dem wird sozusagen eine Milieuwahrscheinlichkeit zugeordnet. Ja, da werden eben mindestens 4 Haushalte zusammengruppiert, dass da natürlich kein Rückschluss ist auf einzelne Personen. Und das heißt, das kann ich mir für jeden Bereich anschauen. Dann haben wir Dashboards etc. Und wir können natürlich auch Zielgruppen operationalisieren und dann auch das Targeting entsprechend ausspielen, also in Medien. Also bis zur Mediabuchung hin, ne? Dass ich also weiß, dass ich habe ungefähr diese Gruppe. Das sind vielleicht auch nicht einfach nur ist ein Milieu in einer bestimmten Region, sondern vielleicht sind es da eher die Frauen oder die Älteren oder Menschen, die schon eine Wärmepumpe haben oder wie auch immer. Das kann ich entsprechend natürlich setzen und dann.
Da findet dann eine Verknüpfung der Sinusmilieus mit anderen demografischen Daten,
genau, statt mal ganz richtig, platt ausgedrückt. Ganz platt ausgedrückt, genau. So ist einfach die Verknüpfung und darüber weiß ich eben, also das können Kirchen nutzen, das nutzen Apotheken fürs Standortmarketing, dass ich eben weiß, hier ein bisschen mehr Homöopathie ins Regal, da ein bisschen was anderes, hier haben viele ein Haustier, da muss irgendwie, also Praxen, ne, wo sind die entsprechend so, für sowas wird das natürlich genutzt.
Beratet ihr auch politische Parteien am Wahlkämpfen?
Ja.
Okay.
Das machen wir auch.
Was würde man denen jetzt aktuell empfehlen? Du hast gerade angesprochen, auch bei den aktuellen Gesetzgebungen läuft nicht alles ganz so rund, vor allem auch in der Kommunikation zwischen den Regierungshandelnden. Auf der anderen Seite ersetzen wir jetzt ein Gebäudeenergiegesetz durch ein Gebäudemodernisierungsgesetz, das vielleicht vom Ziel her gar nicht so anders ist, aber neu ist zum Beispiel, dass man den Leuten jetzt einfach nochmal eine Wahlmöglichkeit lässt. Vor wurde es aufgebauscht, das war in der Sache nicht ganz richtig, aber es war immer die Rede von einem Wärmepumpenzwang. Also die Leute durften nicht mehr selber entscheiden, sondern du hast es ja vorhin gesagt, das wird da oben in Berlin irgendwo entschieden. Jetzt gibt es ein neues Gesetz, das vielleicht von der Zielrichtung her gar nicht mehr so anders ist, aber jeder kann jetzt selber sich überlegen, ich kann auch meine Gasheizung weiter betreiben oder ich kann mir sogar noch eine neue einbauen mit möglichen Konsequenzen. Auch diese Konsequenzen könnten durchaus Anlass bieten für Kampagnen, wie sie beim Gebäudeenergiegesetz stattgefunden haben. Aber ist diese Wahlmöglichkeit, ist das so ein Schlüssel, wo man sagt, macht es nicht zu eng, sondern am Ende muss es jeder selber für sich entscheiden können, in welche Richtung er geht?
Ja, die Magie der Worte, ne? Das ist schon immer erstaunlich. Ja, wie zentral das doch ist. Also Wahlmöglichkeit ist was Essentielles, aber es ist natürlich auch verrückt, wie stark das auf einen Verbotsdiskurs geführt werden konnte und da alle mitgehen. Also das, also bis hin zur Zuspitzung von übergeordneten, ja, Parteienideen oder ich sage jetzt auch bewusst nicht Ideologien. Also das sind die immer und das sind die immer. Und ich glaube, es wäre auch ein Fehler, das jetzt genau andersrum zu machen. Also das Problem ist ja, dass mittlerweile das von allen Seiten sehr stark da agiert wird und dass das eben natürlich auch zu dieser gefühlten Handlungsunfähigkeit beiträgt. Ne? Sobald einer sagt, jetzt habe ich die Idee, jetzt machen wir das, werden von der anderen Seite Partikularinteressen mobilisiert sehr schnell. Und das macht grundsätzlich was mit uns. Ne? Und jetzt mal so ganz, ganz wertfrei dargestellt. Deswegen, klar, es ist schon wichtig oder es wird jetzt versucht, sehr stark durch dieses Thema, offenbar hat sich das da festgehangen, ja. Und jetzt müssen wir das mit Wahlmöglichkeit machen. Aber ich merke auch wirklich so eine starke Reformerschöpfung oder Ermüdung, obwohl ja eigentlich noch gar nicht so viel passiert ist. Also es wird sehr viel in, deswegen Begriffe sind gut, aber manchmal sind Begriffe auch zu viel. Also permanent wird natürlich, und jetzt kommt das Modernisierungs-XY-Gesetz und jetzt kommt das. Und dann sind das aber auch erstmal nur Gesetzesentwürfe und dann kommt das am Ende doch nicht. Und also es fehlt so ein bisschen auch diese Orientierung. Und wenn die Worte so groß sind und wenn hinter allem Reform steht, wo einfach nur quasi eine Veränderung ist, dann ist das natürlich auch schwierig. Also es ist auch echt, jetzt aus dieser Klemme rauszukommen für eine Bundesregierung auch wirklich nicht leicht, muss man sagen. Also wenn man vor sich hin wurschtelt man nur vor sich hin. Wenn man ein großes Wort macht und sagt, komm, wir gucken uns das nochmal an, das Gebäudeenergiegesetz, und auch mal ehrlich sagt, war jetzt nicht alles schlecht. Ne? Also das kommt ja auch aus Kreisen, die eben sagen, naja, also so viel anders kann man es jetzt auch nicht, wird man es wohl nicht machen. Ne? Und dann machen wir noch mal ein bisschen mit Wahlmöglichkeit und so weiter. Oder vielleicht, und Verlangsamung von Dingen. Also alles, was überrollt und wo ich keine Wahlmöglichkeit habe. Und das ist sicherlich was Kommunikatives, aber es ist im Moment echt schwer, da rauszukommen. Entweder ist es zu kleinteilig und wenn man den großen Wurf will, dann ist, bevor dieser große Wurf formuliert ist, ist das schon wieder kaputt gesprochen, ne? Oder man hängt normales Arbeiten unter Politikerinnen und Politikern hoch, wie dieses Villa-Borsig-Treffen, was ja einfach ein ganz, ganz normal seit langem anberaumtes Meeting gewesen ist. Das wird zum Krisengipfel hochgejazzt oder so. Also es ist schon auch ein Medienthema, ne? Und eine kommunikative Herausforderung, das so schwierig macht.
Mhm. Für mich steckt dahinter auch so ein bisschen ein Fragenkomplex, inwieweit Veränderungen überhaupt noch zumutbar sind, inwieweit Regieren im Sinne von, wir müssen auch mal Partikularinteressen verletzen, überhaupt noch möglich ist, ob wir nicht so in so eine erstarrende Konsensdemokratie abgleiten könnten, weil wir Angst vor radikalen Kräften am Rand haben, die jede Veränderung skandalisieren. Das ist nichts, was mit Energie- und Klimapolitik im Besonderen zu tun hat, aber eben auch schon, weil es eben sehr polarisierungsfähige Themen sind. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen zur Polarisierungsfähigkeit dieser Themen. Was macht das eigentlich gegenüber Landwirtschaftspolitik oder irgendeinem anderen Politikfeld aus? Was sind die Spezifika aus eurer Forschung, die ihr ableiten könnt in Bezug auf Energiewende und Klimaschutz?
Ja, das ist eigentlich eine interessante Frage, dass das so stark polarisiert. Es gibt natürlich noch andere Themen, die auch so stark polarisieren. Ne? Aber also bei Migration haben wir das Gleiche natürlich. Ne? Da haben wir ja auch dieses Für und Wider, dann eigentlich, ne, brauchen wir nicht ins Detail gehen, haben wir auch bei vielen anderen Themen. Es hängt zum einen daran, dass es schon sehr stark essentielle Lebensgrundlagen betrifft, dass wir eine starke bürgerliche Mitte oder so eine große Mittelschicht haben, die einfach ihr Selbstverständnis in einem gewissen materiellen Wohlstand und einer Versorgungssicherheit begründet sieht, die eigentlich auch sehr langfristig plant, ne? Und deswegen waren die auch schon so mit so einer langfristig angelegten Energiewende, wie gesagt, das war sehr positiv eingeführt, ja, auch seinerzeit damals der Nachhaltigkeitsbegriff und so weiter. Und wenn dann plötzlich so ein jetzt muss alles anders und dein Leben war eigentlich falsch vorher, wie du das geführt hast, so ist es zumindest angekommen, so ist es nie gemeint gewesen in der Kommunikation, aber das polarisiert eben sehr stark und vor allen Dingen, wenn daraus immer diese Dichotomien konstruiert werden, ja, Fleisch versus Nicht-Fleisch und Wärmepumpe als Schimpfwort. Ich meine, es ist ja eigentlich absurd, wie da Dinge drauf gelegt werden. Und alles wird zu einer Art Kulturkampf dann an der Stelle. Aber was eben wichtig ist, wenn man sagt dann zwar, ja, gespaltene, polarisierte Gesellschaft und so weiter. Wir können das ja nicht grundsätzlich sehen. Wir sehen unterschiedliche Allianzen und Konfliktlinien in Themen, ja. Und es gibt so ein gewisses Sprengpotenzial, was ja auch der Steffen Mau mit den Triggerpunkten sehr genau beschrieben hat. So im Sinne von, wir sind uns eigentlich über viele Dinge grundsätzlich einig und alle wissen, wir wollen irgendwie, also wenn du die Menschen fragst, wie sie leben wollen, und manchmal machen wir das auch so mit so Collagen in Fokusgruppen, dass wir nicht nur sprechen, nicht jeder spricht gerne, sondern man zieht so Sachen zusammen, die dazugehören. Da hast du halt überall, ob du da Manager in den Gruppen hast oder Landwirte, dann hast du überall Blumenmenschen, die sich irgendwie an den Händchen halten und so weiter. Also wir wollen alle grundsätzlich das Gleiche, aber es gibt bestimmte Arenen, in denen was explodiert. Und dann gibt es eben sehr viele neue Akteure, diese Polarisierungsunternehmer, die das eben gezielt aufgreifen und versuchen zu spalten. Und eben auch sowas wie Ernährung zu so einer Art Ersatzreligion machen. Also im Sinne von, ne, wer das ist, ist und so weiter. Und ist interessant, dass es verfängt, ne? Aber so funktioniert es, würde ich sagen.
Das ist auch eine der großen Tragiken der politischen Debatte, dass es sozusagen keine belastbaren Gegenkonzepte gibt, die auch wirklich sozusagen angewendet werden und mit einer gewissen Erfolgsträchtigkeit dann zum Beispiel in Wahlkämpfen praktiziert werden.
Ja, genau. Es sind ja gar nicht mehr, wird gar nicht über Konzepte gestritten, sondern über Sätze, die in die Öffentlichkeit geraten und die sehr aufgeladen werden und über die dann wochenlang verhandelt wird. Und das nervt, glaube ich, auch viele Leute, dass man halt so lange über kommunikative Fehltritte kann man viel diskutieren. Das ist ja auch alles fair enough. Aber dass man dann gar nicht mehr über Gebäudesanierung spricht, sondern nur über die Stadtbilddiskussion. Viel zu lang. Ich meine, kann ja oder bestimmte andere Dinge, ja, die dann so stark ins Gewicht fallen, dass sie irgendwie ablenken.
Gibt es zum Schluss vielleicht auch eine frohe Botschaft, die du aus deiner Arbeit, gerade mit Blick auf das Thema Klimaschutz und Energiewende, rausziehen kannst und unseren Hörerinnen und Hörern dann nochmal mit auf den Weg geben kannst?
Also ich finde diese pragmatische Wende, also wenn ich das mal so ein bisschen aufgreife, was du, Jürgen, gesagt hast mit dem Klimaschutz ist out, also dass man nicht mehr überall Klimaschutz draufschreiben muss, sondern einfach eher ins Tun kommt und sagt, das passiert jetzt einfach, ohne dass ich da sofort einen ganzen Lebensstil drauf pröpfe. Ja? Oder als Unternehmen muss ich einfach gucken, wie ich das ausgestalte. Und es geht vermutlich in diese Richtung. Dass uns das vielleicht auch vieles erleichtern könnte, wenn wir es schaffen, aus dieser kontroversen Diskussion rauszukommen. Ich glaube, da haben wir gerade viel Potenzial, auch wenn das jetzt vielleicht aus einer Herausforderung entsteht, ne, dass wir durch diese internationalen Konflikte gezwungen sind zu sagen, okay, wie werden wir denn unabhängiger? Ne? Aber das merken die Menschen natürlich auch. Und ich glaube, da ist auch viel drin. Ich würde sozusagen nicht so sehr die Leute wollen nicht mehr über Klimaschutz sprechen. Ich höre nämlich auch ganz oft, ich finde das ja an sich auch alles ganz gut, aber ich kann das jetzt auch nicht mehr hören. Wir waren sogar wir hatten Fokusgruppen, die eigentlich sehr an diesem Thema auch hängen. Und die haben schon gesagt, also Überzeugte sozusagen, die haben schon gesagt, um Gottes Willen, ich habe echt keinen Bock mehr darüber zu reden. Da reden wir doch jetzt seit 30 Jahren drüber. Und jetzt müsste man doch eigentlich eher ins Tun kommen. Und dann kann das eben sogar abschreckend sein, manches. Und da bin ich eher positiv, dass ich denke, mit so einem pragmatischeren Zugang können wir vielleicht auch schneller vorankommen.
Ins Tun kommen ist ein wunderschöner Abschiedssatz.
Das nehmen wir doch sehr gerne mit. Dann sagen wir vielen Dank, Silke, dass du bei uns zu Gast warst.
Ich danke auch.
Ja, ganz herzlichen Dank, Silke. Und auch Chris, war ein schöner Auftakt.
Für Finde weiteres. Ich auch. Vielen Dank, Jürgen, dass wir hier sein durften.
Okay.
Energietage 365. Der Podcast zur Energiewende und Klimaschutz.